Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben vorhin gebetet. Ist es nicht ein wunderbares Vorrecht, mit dem Vater im Himmel bzw. mit Jesus reden zu dürfen, ihn zu loben, ihm zu danken und auch ihn zu bitten? Gebet, Reden mit Gott, eine wunderbare Angelegenheit. Ich glaube, nicht wenige unter uns stimmen diesem Satz gerne zu. Aber wie sieht es denn aus, wenn wir Gott um etwas bitten? Ich frage einmal provozierend oder ketzerisch, hat es denn wirklich Sinn, Gott mit unseren Bitten zu konfrontieren? Was für eine überflüssige, ja inakzeptable Frage, werden Sie jetzt sicherlich einwenden und dabei vielleicht auf wertvolle Gebetserfahrungen hinweisen. Und natürlich auch auf die klaren Zusagen der Vergebung der Sünden, wenn wir sie bekennen, wie gerade eben. Aber darum geht es jetzt nicht. Mancher unter uns wird bei dieser Frage, hat es Sinn, Gott um etwas zu bitten, eher nachdenklich. Vielleicht sind es persönliche Erfahrungen, die Sie zweifeln lassen, wenn Sie ehrlich sind und die es Ihnen schwer machen, weiterhin an die Sinnhaftigkeit von Bittgebeten überhaupt zu glauben. Nun, Jesus selbst äußert sich in den Evangelien mehrfach zu diesem Thema. Im Neuen Testament finden wir einen kurzen Text hierzu, wir haben ihn gerade gehört, in der Lesung, der Grundlage dieser Predigt ist. Jesus spricht zu seinen Jüngern und auch zu anderen Zuhörern. Ich wiederhole nochmal den ersten Teil. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Über diesen bekannten Text möchte ich heute mit Ihnen etwas näher nachdenken. Im Religionsunterricht der Oberstufe, ich war einmal Religionslehrer am Gymnasium, wir sprachen über Erfahrungen der 17-jährigen Schüler mit Kirche, Glaube und Gott. Und da erzählte ein Mädchen, wie es früher um ganz konkrete Dinge gebeten hatte, Gott um Hilfe gebeten hatten oder auch um konkrete Anliegen. Aber sie wurde nicht erhört. Und darauf hatte nun diese junge Frau beschlossen, beten lohnt sich gar nicht. Ob dieser Gott überhaupt existiert, ist doch mehr als zweifelhaft. Und ich glaube, nicht wenige von uns, wenn sie ehrlich sind, haben in der einen oder anderen Situation auch Enttäuschungen mit dem Gebet erlebt. Und dann stellen sich die Fragen ein. Warum erhört Gott meine oder unsere Gebete nicht? Warum, so fragen wir, wenn wir ohnmächtig zusehen müssen, wie unser Kind einen ganz anderen Weg einschlägt, als wir es uns sehr gewünscht haben und wofür wir gebetet haben. Oder wenn die Ehe guter Freunde zerbrach. Oder wenn eine Mathematikarbeit doch in die Hose ging, obwohl dafür gebetet wurde. Sie können die Reihe beliebig fortsetzen. Warum hat Gott Gebete dann nicht erhört? Nun, als ich mit der Vorbereitung dieser Auslegung anfing, wurde mir klar, auch unter den Zuhörern werden Menschen sitzen, die im Blick auf ihre Erfahrungen innerlich aufbegehren mögen. Nein, das stimmt doch so allgemein gar nicht, wie wir es gehört haben. Gott erhört doch gar nicht alle unsere Gebete. Nun, diese Gedanken gingen mir durch den Kopf. Und da ist nun dieses Wort Jesu so unmissverständlich und klar. Bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden. Das sind Worte, die wir sogar fast wörtlich an zwei Stellen im Neuen Testament finden. Hier in unserem Text bei Matthäus und im Lukas-Evangelium. Und ich fragte mich, wieso scheint so manches, was Menschen erleben, diesen Zusagen Jesu zu widersprechen? Wieso kann Jesus hier so reden? Was meint er? Auf der Suche nach mehr Klarheit blieb ich bei den Psalmen in der hebräischen Bibel, wir sagen auch im Alten Testament, hängen. Ich las dort zum Beispiel Psalm 33. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Oder an anderer Stelle Psalm 34. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Und häufig ähnliche Aussagen. Ich machte eine wichtige Entdeckung. Ich entdeckte, die Worte Jesu in unserem kleinen Textabschnitt stehen nicht isoliert da, sondern sie bilden eine Einheit mit Erfahrungen vieler Menschen, von denen die Bibel in beiden Testamenten erzählt. Sie betonen das eine: mit Gott über unsere Anliegen zu reden, das lohnt sich. Ja, Gott unsere Bitten zu nennen, ist nicht vergeblich, so bezeugen es die biblischen Zeugen. Gott ist treu, das war ja die zentrale Erfahrung der Menschen, von denen uns in der Bibel berichtet wird. Aber was gilt es denn nun zu beachten, wenn ich meine Bitten vor Gott bzw. Jesus ausbreite? So fragen Sie bestimmt schon ungeduldig. Nun, hier möchte ich zunächst auf einen Aspekt hinweisen, der mir besonders wichtig ist. Wenn es um den Glauben geht, dann haben wir es immer auch mit Geheimnissen zu tun. Sie kennen vielleicht den Verlauf einer Messfeier in der katholischen Kirche. Da heißt es an einer bestimmten Stelle bei der Eucharistie, beim Abendmahl: Geheimnis des Glaubens. Es geht in allen Angelegenheiten, die mit Gott zu tun haben, um eine Wirklichkeit, die unsere Vernunft übersteigt. Ja, letztlich immer um Geheimnisse. Auch wenn uns viele Inhalte der Bibel vertraut sein mögen, ja, auch wenn die Bibel bezeugt, dass Gott in Jesus Christus nahegekommen ist. Und daher wäre es fatal, wenn wir erwarteten, Antworten auf unsere Fragen ergeben sich immer wie eindeutige Lösungen mathematischer Aufgaben. Es gibt Christen und sogar ganze Gemeinden, die gehen mit der Bibel so um, als wäre dort alles, aber auch alles eindeutig und ganz klar und dürfe nur so verstanden werden, wie sie es meinen. Jesus macht in unserem Text auf drei Aspekte aufmerksam, die ihm ganz offensichtlich wichtig sind. Drei Gesichtspunkte sind es: Bitten, Suchen, Anklopfen. Bittet, so wird euch gegeben, denn wer da bittet, der empfängt, sagt Jesus. Das klingt klar und einleuchtend, aber als wollte Jesus uns vor einer allzu oberflächlichen Gebetspraxis warnen, fügt er hinzu: sucht und klopft an. Ich höre ihn sagen: macht euch bitte klar, was unbedingt dazugehört, damit ein Gespräch mit Gott gelingt. Das Suchen gehört dazu. Was will er uns damit sagen? Ich will versuchen zu verdeutlichen, was ich hier gelernt habe. Erstens, auf die richtige Adresse kommt es an. Auf die richtige Adresse kommt es an. Jesus sagt: sucht, so werdet ihr finden, und klopft an. Es ist, als ob Jesus uns hier zeigen will, dass wir unsere Gebete nicht schon von vornherein an die richtige Adresse richten. Der langjährige Rektor der Universität Hamburg, Professor Helmut Thielicke, schrieb einmal: mancher hat in notvollen Zeiten aus einer Verzweiflung herausgerufen: Herr, hilf! Vielleicht ausgelöst im Gefangenenlager durch Hunger nach Brot und Freiheit, vielleicht auf der Krebsstation aus Angst vor dem unbekannten Tod oder einer Ehekrise. Angesichts des drohenden Scheiterns und der Einsamkeit. Aber was im Augenblick der Gefahr so etwas wie ein Gebet gewesen sein mochte, erschien deinem Rückblick als bloßer Ausdruck einer Panik. Soweit Helmut Thielicke. Nun darf niemand behaupten, dass Gott solch ein Stoßgebet nicht hört. Das wäre anmaßend. Wir sind nicht Gott. Aber die Frage ist berechtigt: was fehlt denn in einem solchen Gebet? Was war denn hier unangemessen? Macht euch auf die Suche, sagt Jesus, es wird sich lohnen. Wir fragen nun vielleicht ungeduldig: ja, wonach sollen wir denn noch suchen? Zu wem wir beten, wissen wir doch. Wozu da noch die Sucherei? Aber sind wir wirklich sicher, dass es immer der wahre, lebendige Gott ist, den wir anrufen? Dass wir nach seinem Willen fragen? Sind wir immer ganz sicher, dass es nicht ein Gott ist, der eher unseren eigenen Vorstellungen entspricht? Schon im Volk Israel vergaß man dieses Suchen immer wieder in seiner Geschichte. Und dann wandte man sich Götzen der umliegenden Völker zu. Oder man duldete es, dass das Recht der Armen, der Witwen und Waisen durch bestechliche Richter gebeugt wurde und sie ausgebeutet wurden, ja sogar versklavt wurden. Und zugleich feierte man Gottesdienste im Tempel am Schabbat. Und darum zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte Testament die Bitte Gottes: sucht mich, den lebendigen Gott. Im Buch des Propheten Jeremia beispielsweise: wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ja, immer wieder musste Gott sein Volk in alttestamentlicher Zeit daran erinnern. Und auch ich als Christ bin nicht davor gefeit, an einen Gott zu glauben, den ich oder die Gruppe, in der ich mich bewege, nach unserer Interpretation der Bibel geformt habe. Einen Gott, den ich genau zu kennen meine, den ich gewissermaßen in der Faust führe, wie es an einer Stelle im Buch Hiob heißt. Von den Freunden des von unsäglichem Leid heimgesuchten Hiob wird dort gesagt, dass sie zu denen gehören, die Gott in der Faust halten, das heißt, dem leidenden Freund mit einem angelernten, starren Gottesbild begegnen. Sie erklären das Leid ihres Freundes Hiob mit einer Theorie über Gott, mit einer Theologie. Der Leser und auch Hiob selbst wissen, dass sie total irren. Es gibt Christen oder ganze Gemeinden, die gehen mit der Bibel so um, als wäre alles dort eindeutig und klar und dürfe nur so verstanden werden, wie sie es meinen. Vielleicht hat man mir einmal als Christ beigebracht, Gott erhört nur das Gebet des Frommen, wenn er wirklich fest genug daran glaubt. Das geschieht, worum er bittet. Wer so denkt, fragt sich dann mit schlechtem Gewissen, warum hört Gott nicht auf meine Gebete? Ist mein Glaube zu schwach? Eines ist mir mit zunehmendem Alter immer klarer geworden. Der wahre, der lebendige Gott ist immer größer als meine Vorstellungen oder Bilder, die ich auch als Christ im Laufe der Zeit von ihm entwickelt oder von anderen übernommen habe. Der Theologe Thorsten Dietz, er arbeitet in Tabor, an der Hochschule Tabor, hat einmal vor kurzem formuliert: Es ist ein Problem, wenn erwachsene Gläubige ihre Gottesvorstellung mit Gott selbst verwechseln, wenn ihnen jedes Bewusstsein dafür fehlt, ihre Einsichten als das Stückwerk zu erkennen, das es ist. Ja, zurück zum Hauptthema. Ich denke, Jesu Erinnerung an das Suchen ist auch für uns bedeutsam. Aber nun fragen Sie vielleicht, wo soll ich denn nach Gott suchen? Auch nach seinem Willen. Wo soll ich danach suchen, nach seinem Willen? Wo kann ich Gott begegnen, um mit meinen Gebeten auch tatsächlich anzukommen? Ja, wo? Nun hierzu einige Aspekte nicht vollständig. Ganz sicher gehört die Stille, die Ruhe dazu. Gott begegnet, so bezeugen dies seit Jahrhunderten, ungezählte Menschen, besonders in der Stille. Jesus selbst, so erzählen die Evangelien, begab sich in die Stille, um mit seinem Vater zu reden. Und als er das Volk hatte gehen lassen, so schreibt Matthäus, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort alleine. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Nehmen wir uns, wenn es möglich ist, Zeit für Gebete in der Stille. Stille vor Gott, mit ihm auf Du und Du. Das Aushalten jener gehaltvollen, erwartungsvollen Stille. Hören auf Gott in der Stille. Stille, die Gott selber füllt. In der Stille die Zwiesprache. Herr, hier bin ich. Ich habe so viele Fragen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir tun uns sehr schwer damit, Stille zu finden oder auszuhalten. Und selbst im Gottesdienst kann es mitunter so, wie soll ich sagen, unruhig zugehen, dass es mir dann nicht leicht fällt, Gott begegnen zu können. Wie soll dieses Suchen aussehen, wenn es um Gott geht? So hatten wir gefragt. Die Bedeutung der Stille haben wir betont. Ein weiterer Aspekt kommt ganz zentral hinzu. Der Pfarrer und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal in einem Brief 1938, die Bibel will das Wort sein, in dem sich Gott von uns finden lassen will. Eben der Gott, der Ort, den Gott erwählt hat, uns zu begegnen. Und ich will dir auch noch ganz persönlich sagen, fährt Bonhoeffer fort, seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, wird sie mir täglich wunderbarer. Die Bibel wird Bonhoeffer immer wunderbarer, schreibt er. Auch beim Bibellesen haben wir es letztlich mit Geheimnissen der Wirklichkeit Gottes und seines Sohnes Jesus Christus zu tun. Wir dürfen ihn auch hier bitten, schenke mir oder uns bitte ein angemessenes Verständnis deines Wortes in dieser Situation. Lass mich dir begegnen. Jesus sagt also in unserem Text, vergesst das Suchen nicht. Es ist, als wolle Jesus sagen, wenn ihr betet, vergewissert euch, ob ihr wirklich offen seid, offen für meinen Vater, den lebendigen Gott, und seinen Willen, beziehungsweise seine Herrschaft, wie es im Neuen Testament heißt. Und wer den Vater im Wort der Bibel sucht, wer hier offen ist für Einsichten, die der Heilige Geist gibt, der ist auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Er wird Gott in seinem Sohn Jesus Christus begegnen, indem er bei uns ist. Und darum dürfen wir auch im Namen Jesu bitten. Es könnte dann sogar passieren, dass schon im Hören auf sein Wort ein großer Friede in unser Herz zieht. Also gilt, auf die richtige Adresse kommt es an. Beim Lesen unserer Verse fällt auf, Jesus spricht vom Bitten und nicht vom Wünschen. Er spricht vom Bitten und nicht vom Wünschen. Bei der Vorbereitung entdeckte ich, dass in der Bibel häufig das Bitten im Zusammenhang steht mit Flehen, Anflehen. Wir könnten auch sagen, mit großem Nachdruck bitten. Das heißt im Neuen Testament beispielsweise bei Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das Bitten, das heißt, bittet und fleht Gott an. Ja, unser Bitten darf und soll ein Flehen, ein Betteln sein. Wenn ich das so höre, frage ich mich, ob Gebetsanliegen immer Bitten sind. Das heißt, konfrontiere ich Gott vielleicht manchmal doch eher mit meinen ganz konkreten Vorstellungen davon, wie er handeln soll. In den Evangelien ist an mehreren Stellen die Rede davon, dass Jesus Wünsche zurückgewiesen hat. Als beispielsweise Jesus einen besessenen Mann geheilt hatte, da wünschte der sich, mit Jesus weiterziehen zu dürfen. Aber Jesus erfüllte ihm diesen Wunsch nicht, sondern er schickte ihn wieder zurück in seinen Ort. Ich denke, Jesus möchte uns in unserem Predigttext auch sagen, es gibt auf keinen Fall vergebliche Bitten, wohl aber möglicherweise nicht erfüllte Wünsche. Und indem Jesus so formuliert, wer da bittet, der empfängt, da klingt dieser Unterschied auch hier an. Wer empfängt, ist aufnahmebereit. Wer empfängt, öffnet seine Hände und lässt sie sich füllen. Wer sich etwas wünscht, ist möglicherweise schon fixiert auf eine konkrete Vorstellung. Seine Hand ist nicht leer, sondern sie hält schon etwas, nämlich den konkreten Wunsch. Aber selbst Gott kann die Hände ja nicht füllen, die schon etwas umklammern. Und darum sagt Jesus, wer bittet, der empfängt. Und damit sind wir schließlich und zum Schluss bei der wichtigen Frage, womit darf ich denn dann rechnen, wenn ich bitte, wenn ich betend bitte? Nun, ich lese noch einmal die Verse 9 bis 11, da heißt es, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ich darf mit Gutem rechnen, sagt Jesus. Er verwendet ein Gleichnis, um dies zu veranschaulichen. Er sagt, da bittet ein Sohn den Vater um Brot und was bekommt er? Keinen Stein. Er bittet um einen Fisch und was bekommt er? Keine Schlange. Offensichtlich, so vermuten Ausleger dieses Textes, hatte Jesus ein Rundbrot vor Augen, das Ähnlichkeit hat mit einem Stein, und einen aalförmigen Fisch, der wie eine Schlange aussieht. Jesus verdeutlicht also, dass der Sohn nicht unbedingt das Brot oder den Fisch bekommt. Vielleicht bekommt er vom Vater Bratkartoffeln und Rindergehacktes, aber wie töricht wäre es dann zu sagen, nö, will ich nicht. Er ist ja hungrig. Ja, Jesus sagt, du darfst mit Gutem rechnen. Das auf jeden Fall. Ja, Gott meint es gut mit uns. Das gilt. Darauf können wir bauen. Viele Menschen haben berichtet und bezeugen bis heute, was mir zunächst befremdlich und wie Nichterhörung meiner Gebete erschien, hat sich am Ende doch als Gottes Gabe und als seine Erfüllung erwiesen. Und ich glaube, mancher unter uns kann Beispiele erzählen aus dem eigenen Erleben. Auf solche geheimnisvollen Erfahrungen stoße ich immer wieder, auch in ungezählten Gesprächen mit lieben Frauen und Männern, etwa in unserem Hausbibelkreis. Ich möchte noch sehr persönlich sprechen. Nun, ich würde heute hier nicht stehen und es wagen, über diesen Text zu Ihnen zu sprechen, wenn ich nicht ganz persönlich und im Leben lieber Begleiter, genau das häufig erlebt hätte, dass Gebete erhört wurden. Und je älter ich werde, auf desto mehr Erfahrungen mit dem Gebet darf auch ich dankbar zurückblicken. Eines Tages, schon viele Jahre her, habe ich mir gedacht, diese Erfahrungen sind so kostbar. Ich möchte sie nicht vergessen. Und daher fing ich an, meine Gebete in ein Buch zu schreiben. Persönliche Anliegen, Bitten für andere Menschen, Dankgebete, alles Wesentliche schreibe ich seitdem in ein Buch. Und manchmal trage ich dasselbe Anliegen über einen längeren Zeitraum immer wieder ein, liege Gott damit gewissermaßen in den Ohren. Und glauben Sie mir, es war auch so mancher verzweifelte Ruf aus der Tiefe dabei. Aber wenn ich heute in diesem Buch blättere, dann kann ich nur darüber staunen, wenn ich lese, wie oft ich Gott bzw. Jesus von Herzen gedankt habe. Wie oft hat sich mein Dank auf eine voraufgegangene Bitte bezogen. Und auch hier bezieht sich der Dank immer wieder auch auf Unerwartetes, aber dennoch oder gerade deshalb richtig Gutes, was geschieht. Manchmal lagen Wochen oder sogar Monate zwischen Bitte und Dank. Auf diese Gedächtnisstütze möchte ich nicht mehr verzichten. Ja, wir dürfen von Jesus lernen, es lohnt sich, unsere Bitten vor Gott auszubreiten. Und dabei gilt erstens, auf die richtige Adresse kommt es an. Die Bibel ermutigt uns, den Vater bzw. Jesus zu suchen. In der Stille und besonders in der Bibel lässt er sich finden. Zweitens, Jesus spricht vom Bitten und nicht vom Wünschen. Und drittens, womit darf ich rechnen? Nun, ich darf mit wahrhaft Gutem rechnen, für andere und für mich. Und als Anleitung gewissermaßen hat uns Jesus das Vaterunser geschenkt. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, Dank, dass du es uns durch Jesus, unseren Herrn, ermutigst, unsere Bitten vor dich zu bringen. Hilf uns bitte immer wieder neu, dir dabei auch zu begegnen.